Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und mag mich heute über ein Dauerthema unterhalten, nämlich das Thema Alpencross mit der Nadine Regel, die auch als Autorin für Outdoor sehr, sehr oft unterwegs ist und eben auch für Outdoor schreibt. Hallo Nadine.
Hallo Kerstin.
Du hast allerdings was Besonderes gemacht. Du hast nicht einfach nur einen Alpencross gemacht, sondern einen Alpencross mit deinem Hund Ralfi. Also das ist ja schon nochmal ein anderer Schnick, als einfach so unterwegs zu sein. Bist im Jahr 2023 von München nach Verona gelaufen, 50 Tage lang, habe ich mir aufgeschrieben. Was waren das? 504 Kilometer und über 23.000 Höhenmeter. Bist am 18.8. in München gestartet, so ganz klassisch. Hast aber dir die Route ein bisschen selber zusammengestellt, nämlich einen Mix aus dem Klassiker München-Venedig gemacht, aber auch Dolomiten-Höhenwege beigemixt und wegen Ralfi halt keine Klettersteigpassagen eingebaut oder die umgangen, ne? Weil mit Hund und Klettersteig, also das geht, glaube ich, nur mit dem Yorkshire oder einem Rehpinscher, dass man sich den auf den Rücken schnallt und ich weiß auch nicht, ob der Hund dann wirklich Spaß hat. Ja. Genau. Bevor wir aber ins Gespräch starten, mag ich nochmal in eigener Sache das ankündigen. Es kommt nämlich auch in der Outdoor 624, die am 7.5. erscheint, also parallel zu dem Podcast hier, zu der Podcast-Folge, eine Geschichte in der Outdoor im Druck. Und man kann es auch online nochmal nachlesen. Und genau, Nadine hat natürlich auch noch eine Homepage, nämlich nadineregel.com und ist auch bei Instagram zu finden. Nadine, ich verlinke das einfach nochmal in den Shownotes nachher.
Super, danke. Wenn
Direkt auf dich zugreifen, zugucken will, sich auch einfach findet. Aber man kann sich ja schon mal merken, die Geschichte in klein kommt auch in der 624, die ab dem 7.5. zu finden ist. So, jetzt würden wir aber tatsächlich mal damit anfangen, mit deinem Abenteuer, dass du ein bisschen was erzählen kannst. Du warst, wie gesagt, 50 Tage unterwegs, bist dann in Verona angekommen. Und wie war so dein Gefühl im Ziel? Wie hast du dich da gefeiert?
Ja, also das Gefühl im Ziel war natürlich super, weil ich wusste, wir haben es geschafft. Aber so die letzten Tage waren schon nochmal besonders anstrengend, weil ich da wieder zurück in der Zivilisation war, oder wir, Ralfi und ich.
Ja, das ist komisch nach so einer langen Zeit, wo man so ein bisschen weg ist, oder?
Ja, also schon, es war echt krass. Also der richtige Kulturschock kam eigentlich, als wir vom Monte Baldo-Massiv, also so östlich vom Gardasee, abgestiegen sind nach Malcesine und dann in dem Ort angekommen sind. Das war auch am 3. Oktober. Und dabei ist ja Feiertag in Deutschland und es war halt alles geflutet mit Deutschen, die da ihr deutsche Vita gelebt haben. Und wir kamen dann an, irgendwie voll abgekämpft. Und ja, es war überwältigend. Also ich hatte dann erstmal kurz, wie soll ich sagen, es war ein Kulturschock und ich hatte kurz schlechte Laune, weil ich mir dachte, oh Mann, wir hatten so eine tolle Zeit da oben in den Bergen und jetzt bist du wieder zurück. Und das war so ein bisschen gefühlt eigentlich auch schon der Abschied von der Alpenüberquerung.
Die letzten also Tage war dein waren Ziel ja eigentlich schon fast ein bisschen vorher, nämlich schon am Gardasee, wo du sozusagen die Zivilisation zurückgeploppt bist mit deinem Reifen. Ja.
Eigentlich wollten wir auch wirklich das Massiv noch ablaufen und da auf einer Hütte schlafen. Aber da war die Wettervorhersage ein bisschen zu schwierig. Also es war Gewitter vorhergesagt und das wollte ich dann nicht riskieren. Und deswegen sind wir eben dann vorher abgestiegen und dann unten am See entlang. Was auch wunderschön war. Also der Gardasee, wie wir alle wissen, ist traumhaft schön. Aber so an einem Feiertag, an einem deutschen Feiertag ist es dann schon schwierig, anstrengend.
Genau dann ja, die letzten Anfang Tage. Anfang Oktober sind da einfach auch noch viele Leute, ne, weil das Wetter halt einfach schick ist.
Ja,
ne?
Es war super schön. Ja, es war richtig schön. Genau, dann sind wir halt dann eben sehr stadtnah, mehr oder weniger, weitergewandert bis nach Verona. Und in Verona war natürlich dann so der Overload an Straßenverkehr. Ich will nicht zu negativ klingen, aber ich bin dann angekommen am, an der Arena und es war wunderschön. Also das war total toll. Ich war noch nie in Verona. Da war die Stimmung auch voll entspannt. Es waren viele Leute da, aber irgendwie war das dann so richtig so Italo-Flair, wie man sich das vorstellt. Dann habe ich da einen Latte Macchiato getrunken und einen frisch gepressten Orangensaft, habe mit dem Ralfi noch ein paar Fotos gemacht, habe Postkarten an meine Familie geschrieben und bin dann direkt zum Zug, was mir vielleicht viele vorwerfen, weil ich mir die Stadt dann gar nicht angeguckt habe, aber ich bin zum Zug und dann sind wir mit dem Zug nach Hause gefahren und das war wunderschön, dann nochmal alles an mir vorbeiziehen zu sehen, die Landschaft und die ganze Strecke, die wir da abgegangen sind. Das war voll krass zu wissen, okay, innerhalb von x Stunden, 4 Stunden oder so, fährst du mit dem Zug jetzt nach München und bist es in 50 Tagen alles gewandert. Das war cool. Also doch, ich war auf jeden Fall sehr glücklich und stolz auf uns beide.
Ja, das fällt mir aber beim Wandern auch immer auf. Dann ist man im Ziel und fährt eigentlich zurück, fast sogar die gleiche Strecke, wenn es gut oder blöd, je nachdem, läuft. Und dann denkt man, Mensch, echt, wie du sagst, 4 Stunden und du brauchst zu Fuß 50 Tage und hast dich da die Berge hoch und runter gekämpft und mit dem Wetter warst du da unterwegs und Sonne, Wind, Schnee hattest du ja wahrscheinlich auch unterwegs noch. Oder genau, wie war das denn so? Hast du alle Wetter nochmal gehabt, weil du warst ja auch in ganz schönen Höhen unterwegs?
Ja, also ich hatte... Ganz ehrlich, ich hatte perfektes Wetter. Also es war quasi fast zu perfekt. Es war sehr heiß, muss ich sagen. Aber es war zu 95% stabil, das Wetter. Mhm. Nur gab es so, also zwischen Bayern und dem Stubaital in Tirol hatte ich mal so eine super Schlechtwetterperiode. Da waren so 4 Tage Unwetter und es hat sich extrem abgeregnet und es gab auch Hochwasser und Wegsperrungen am Stubaier Höhenweg. Und wir waren zum Glück gerade da im Tal in Innsbruck und haben das Wetter ausgesessen und das war's. Also ansonsten hatte ich nur wunderschönes Wetter.
Okay.
Ja, das liegt sicher auch am Zeitraum, weil ich das auf, sagen wir mal, Mitte, Ende August und September und eben Anfang Oktober gelegt habe. Und das ist das Wetter ja generell ein bisschen stabiler. Wir hatten einfach Glück. Aber es war auch sehr heiß. Das ist auch nicht immer toll, muss ich sagen. Also vor allem, wenn man dann noch wandert.
Ja, da braucht man auch unheimlich viel Wasser. Gut, in Bergen findet man oft welches, aber ist dann halt schon mal ein bisschen streng, das kann ich mir vorstellen. Ja. Wie ist es denn, wenn man eben mit einem Hund unterwegs ist, mit deinem Ralfi, das ist ein Podenco?
Ja.
Oder Podenca? Podenco ist Podenco. Das, ne?
Podenco, genau.
Podenco, ja. Also so ein spitznasiges, glattfälliges, würde fast schon sagen, mittelgroßer Hund bis eher großer Hund, ne? Sehr langbeinig auch.
Ja.
Ich habe bei Insta auch immer wieder reingeguckt, während du unterwegs warst, hast du es ja reingestellt bei dir und habe mich dann auch mal gefreut, wenn ich diese helle Schnauze irgendwo gesehen habe oder Ralf sich irgendwo ausgeruht hat oder rumgesprungen ist. Also irgendwie macht das ja auch das Ganze nochmal so ein bisschen besonders, mit dem Hund unterwegs zu sein. Ja. Was sind denn für dich so die speziellen Herausforderungen oder auch die speziell schönen Momente mit einem Hund auf so einer langen Wanderung?
Ja, also der Ralfi ist ein portugiesischer Jagdhund, also Podenco. Und den habe ich aus Portugal damals mitgenommen. Und der mag Hitze nicht, der mag Kälte nicht. Der ist echt so ein Hund, der so ein sehr gemäßigtes Klima toll findet. Deswegen war die Hitze natürlich für ihn und für mich echt anstrengend. Grundsätzlich ist mit Hund die Routenplanung eine Herausforderung und vor allem auch die Unterkünfte, weil natürlich nicht überall Hunde erlaubt sind. Besonders schwierig war das in Bayern. Also in Oberbayern waren wir ja unterwegs ein paar Tage und ich musste meine Route echt ein paar Mal anpassen, weil ich immer dann auf meinen Wunschrouten dann nicht genügend Unterkünfte gefunden habe.
Hast du es dann immer ein paar Tage im Vorfeld erst geguckt, die Unterkunft, weil du einfach auch gucken wolltest, kommen wir so weit oder brauchen wir einen Pausentag oder hast du das mehr oder weniger durchgeplant gehabt? Eure Unterkünfte.
Also so die ersten 2 Wochen hatte ich auf jeden Fall durchgetaktet. Also trotzdem ein bisschen mit Spielraum, aber die Route in Bayern, also da geht es ja auch ins Karwendel rein und so weiter, musste ich halt schon sehr gut planen, weil wenn du einmal im Karwendel bist, dann musst du irgendwo unterkommen, weil das ja halt sehr wild ist, sehr hoch gelegen ist. Und das war aber sehr schwierig mit Hund. Und ja, da war ich auch irgendwie so ein bisschen angesäuert. Ich musste dann halt eine Variante gehen, die jetzt nicht mein Favorit war, halt sehr viel flaches Gelände und so, aber es war trotzdem sehr schön. Genau, und selbst in Bayern, das würde ich auch gerne noch hinzufügen, dürfen Hunde gar nicht mehr in die Seen, also in den oberbayerischen Seen, bei den anderen Seen weiß ich es nicht genau, aber jetzt im Starnberger See dürfen Hunde nur noch an Stellen baden gehen, die wirklich dafür ausgeschrieben sind. Im Kochelsee und Walchensee dürfen Hunde gar nicht mehr, es erschließt sich mir nicht. Aber es
das
ist
heißt,
so.
Wenn der Hund sich abkühlen muss und du hast nun mal einen Hund, der Hitze nicht so mag, dann ist es echt schwierig, den wahrscheinlich dann aus dem Wasser auch rauszuhalten. Ne?
Ja, im Grunde schon. Also ich habe ihn halt, also er geht eh noch mit seinen Füßen rein bis Bauchhöhe. Also er mag okay. nicht schwimmen. Ich glaube, dass er mag diesen Kontrollverlust nicht oder so. Aber er liebt es halt, im Wasser zu planschen und Steine zu suchen. Und das ging natürlich, also war eigentlich verboten, sagen wir mal. Aber unter den Umständen habe ich ihn dann schon mal da reinstapfen lassen. Genau. Und genau, dann hatte ich aber auf jeden Fall Unterkünfte gefunden und habe meine Route wirklich daran orientiert, also Routenzusammenbau sozusagen daran, wo ich mit dem Hund übernachten kann. Und natürlich, wie du auch vorher schon gesagt hast, dass Klettersteige zum Beispiel mit Hund aus meiner Sicht schwierig sind. Also vor allem, wenn man alleine mit Hund unterwegs ist, ist eine Sicherung
schon sehr anspruchsvoll. Ja, der Ralf ist ja auch kein kleiner Hund. Also ja. ich denke, wenn du den irgendwie ja. halten musst, wenn der sich unsicher fühlt oder irgendwo ja. lieber wieder zurückspringen will, da hast du eigentlich wahrscheinlich wenig Chancen. Ne?
Genau. Also er wiegt so zwischen 14 und 15 Kilo. Mhm. Es ist schon schwierig mit ihm, also ihn zu tragen. Also ich habe eine extra, das ist auch nochmal noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir sicher auch später angesprochen hätten, aber es passt gerade gut. Ich habe so ein Tragegeschirr sozusagen, so ein Rettungsgeschirr, ja. falls er sich verletzt. Da kann ich ihn schon gut auf dem Rücken tragen. Also es ist wie so ein, ihn als Rucksack sozusagen aufgehuckelt, aber das ist halt für beide jetzt nicht eine perfekte Lösung.
Ja, ja.
Entsprechend, also genau, bleibt der Hund auch bei mir eigentlich immer an der Leine, vor allem wenn es ein bisschen gefährlicher wird, weil ich ihn ja sichern möchte, weil ich nicht will, dass ihm was passiert. Ja, das ist natürlich
genau. Das ist, kommen wir eigentlich schon zum Thema Ausrüstung. Gerade hast du schon das Geschirr angesprochen. Ja. Du hast natürlich einen Rucksack mitgehabt, logischerweise. Wie schwer war der? Und hast du das Futter für Ralfi dann auch größtenteils mitgenommen oder hast du unterwegs nachgefasst?
Mhm. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also mein Gepäck hat so um die 15 Kilo gewogen. Mal mehr, mal weniger. Das ist schon sehr schwer. Genau, ich habe nur auf Hütten übernachtet, Hütten und
im Hotel. Also du hast gar kein Zelt mitgehabt?
Ich hatte es, also das passt noch ganz gut zu Bayern, weil in Bayern musste ich dann sogar auf einen Zeltplatz ausweichen, weil eben die Situation mit Unterkünften so schwierig war. Und meine Eltern haben mich da unterstützt und haben das Zelt dort abgegeben am Campingplatz. Mhm. Und dann habe ich dort übernachtet und habe es dann dort zurückgelassen.
Ah, also, okay. Weil genau. wenn du die Ausrüstung auch noch mittragen musst, dann wird es halt doch Wahnsinn. Mal ein bisschen zäh. Ja. Ja.
Also 15 Kilo ist auch völlig übertrieben, aber ich hatte eben auch meinen Laptop dabei, weil ich unterwegs gearbeitet habe und so. Mhm. Hat sich schon einiges summiert, aber das ist auch ein Learning sozusagen, dass ich insgesamt auf jeden Fall noch viel extremer auf mein Gewicht oder auf das Gewicht meines Gepäcks achte. Genau, und dann Futter, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe halt total Glück, witzigerweise, weil Ralfi ein Hundefutter gut verträgt, das man überall kaufen kann. Also habe ich schon in ganz Europa immer wieder im Supermarkt gefunden und auch in Italien und auch in Österreich eben, wo wir unterwegs waren. Und da konnte ich das dann immer nachkaufen und hatte immer für ein paar Tage das Hundefutter in kleinen Tüten abgepackt dabei.
Und auch also ihr seid immer wieder doch in so Orte gekommen, wo eben zumindest ein kleiner Supermarkt war, eben für dich irgendwie Riegel auftanken und für Ralfi Futter. Also ihr wart nicht nur in den Höhen, in den Hütten unterwegs, sondern seid auch oft in der Zivilisation oder wenigstens in der kleinen Zivilisation wieder
gewesen. Genau, also halt in kleinen Ortschaften.
Ja.
Und unterwegs haben mich auch mal meine Eltern besucht und haben uns dann auch mit Hundefutter versorgt. Also haben wir da nochmal ein paar Tüten mitgebracht. Und dann hatte ich natürlich teilweise auch ein viel mehr Kilo noch dabei. Also wenn ich dann für ein paar Tage Futter noch gelagert habe in meinem Rucksack, dann war das schon schwer.
Hat er gar nichts selber getragen, der Ralfi?
Ach, ich wollte am Anfang und dann war da, es war wirklich so, dass der ganze Sommer eher verregnet war und eher kühl, sagen wir mal. Und dann pünktlich zum Start der Alpenüberquerung wurde es auf einmal heiß. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ziehe ich ihm keinen Rucksack an. Weil dann, also meine Befürchtung war, dass er dann vielleicht einen Hitzestau bekommt oder so. Und dass es eh schon alles so anstrengend ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich toll, wenn der Hund auch so ein bisschen was trägt. Er kann halt so ungefähr ein Viertel, also bis zu einem Viertel seines eigenen Körpergewichts tragen. Und das sollte man natürlich Wochen vorher schon mit ihm trainieren, also aufbauen. Ja,
ich weiß noch immer, der Boris-Redakteur ja auch bei Outdoor, der ist immer damals mit seiner Finja.
Ja.
Das war immer ein schwarzer Fleck mit meistens einem roten Rucksack. Und die Finja hat immer tapfer ihr Futter dann selber durchs Fell getragen. Ja. Ne? Das fand ich dann schon immer sehr nett, ne? Dass der Hund so ein bisschen sich auch selber versorgt und so ein bisschen beiträgt eben zum Tragen.
Ja. Ja, also ich unterstütze es auch und ich denke, bei der nächsten Wanderung werden wir das auch so machen, es sei denn, es ist wieder so heiß. Also da habe ich wirklich, ich hatte Skrupel dann.
Das scheuert dann wahrscheinlich auch, ne? Wenn der Hund wahrscheinlich, dann doch irgendwie warm wird und dann,
Genau.
Also gut, du hast kein Zelt mitgehabt, das ist ja auch ganz schlau. Wie hast du dich denn sonst vorbereitet auf die Sache? Du hast ja gesagt, auch die ersten zwei Wochen hast du so Pi mal Auge schon durchgetaktet. Hast du dann immer zwei wochenweise die Etappen und Übernachtungen weiter geplant? Und was hast du im Vorfeld gemacht? Bist du mit dem Ralfi ganz viel steile Hänge gegangen, damit er sich schon dran gewöhnt? Hast du geguckt, dass er seine Pfoten da irgendwie schon auch trainiert, weil das sagst du ja auch in der kleinen Geschichte, die jetzt in Outdoor kommt, habe ich schon ein bisschen reingespickelt, dass das größte Problem eigentlich die Pfoten vom Ralfi waren und auch deine eigenen Füße, dass das beide so ein bisschen wund waren. Ne?
Ja, also das wund waren sie nicht, sondern also ist quasi so meine größte Sorge gewesen, die größte Schwachstelle bei uns beiden sozusagen. Und deswegen habe ich Ralfis Pfoten auch schon vorab immer mit Vaseline eingecremt, damit die Pfoten halt schön weich waren und nicht so brüchig. Das hat total geholfen. Also Ralfi hatte nur ein einziges Mal, hatte er halt am äußeren Rand von einem Ballen, hatte er so einen kleinen Riss oder so. Und da habe ich gleich einen Tag pausiert und dann war das wieder gut. Mhm. Entsprechend, also eincremen jeden Tag. Also wir haben jeden Abend eingecremt. Das mochte er auch nicht immer, aber er musste. Da muss er durch. Und ich habe meine Füße auch jeden Tag, also jeden Abend quasi mit Vaseline eingecremt. Das war dann wie so ein Ritual für uns. Dann hatte ich aber auch so kleine Hundeschuhe dabei, falls er sich doch stärker verletzt hätte, dass ich ihm die hätte anziehen können. Präventiv ziehe ich sie ihm nicht an, weil er mit seinen Krallen natürlich einen viel besseren Grip hat. Das vorab würde ich auch sagen, besser die Krallen relativ lang lassen, also nicht irgendwie denken, okay, ich muss sie jetzt noch irgendwie abknipsen irgendwie vor der Tour. Es ist natürlich, die nutzen sich ja ab durch den Asphalt, durch das Gestein und so weiter. Und Ralfi, der klettert ja auch relativ gut, also hat ein leichtes Gelände und da braucht er die Krallen einfach. Mhm. Genau, und das ist halt total wichtig.
Und seid ihr dann irgendwie ein paar strengere Touren, auch Mehrtagestouren gegangen, so mit vollem Gepäck, um euch einfach einzustimmen? Oder bist du so trainiert, dass du gesagt hast, oh ja, du bist ja eh viel unterwegs und eigentlich wahrscheinlich immer ganz gut im Training?
Also ich habe den Ralfi seit so dreieinhalb Jahren und wir sind, also eigentlich vom ersten Tag an waren wir viel unterwegs. Und entsprechend haben wir, sagen wir mal, eine Grundausdauer. In dem Sommer habe ich ehrlich gesagt aber vorab nicht allzu viel trainiert, also nicht so viel, wie ich wollte, weil ich zu viel gearbeitet habe. Aber wir sind halt regelmäßig spazieren gegangen und wandern und ich wusste halt, dass wir beide das gut meistern können. Und davon abgesehen habe ich die Route auch echt flexibel gehalten. Also für mich war, am Anfang hatte ich noch krasse Ambitionen, weil ich generell ambitioniert bin, auch in den Bergen. Aber dann dachte ich mir, nee, es ist so heiß und der Hund hat Priorität, der Hund entscheidet, wie schnell und wie lang und was wir machen. Und dann habe ich natürlich auch mal mit dem Bus abgekürzt. Das gebe ich auch, also das ist mir am Anfang, dachte ich mir, oh mein Gott, wie kannst du nur, du willst doch alles zu Fuß gehen. Und dann dachte ich mir, nein, es muss sein. Wir fahren jetzt diese eine Strecke, wir kürzen ab mit Bus und Punkt. So ist es. Und es war für mich gut, es war für den Hund gut.
Und das hat sich dann auch normalisiert. War der Weg zu steil oder habt ihr einfach so einen Pausen- und Bustag gebraucht zum Erholen? Nee, das war das eine Etappe, wo du gesagt hast, oh nee, die packt der Ralfi wahrscheinlich nicht so gut, oder?
Das war dann eher so schon in der Mitte, also als wir eben schon einige Tage hinter uns hatten und ich gemerkt habe, okay, wir bauen beide vielleicht ein bisschen ab. Oder obwohl, ich meine, ich bin Mensch und ich kann ja reflektieren und ich denke mir, okay, komm, das ziehst du jetzt durch und das schaffst du schon. Aber einen Hund, für den muss ich halt einfach entscheiden. Und ich habe halt anfangs oder ab und zu morgens dann gesehen, wie Ralfi dann schon wieder die Augen zugefallen sind und er war halt einfach müde. Und dann dachte ich mir, okay, heute ist es auch wieder super heiß und es ist vielleicht auch nicht gerade eine wunderschöne Strecke, die sich richtig lohnt oder viel an der Straße. Und dann habe ich halt dann, also natürlich nicht immer, also es war sehr selten, aber dass ich halt dann situativ entschieden habe, okay, heute fahren wir halt mal 5 Kilometer mit dem Bus.
Ja, und ist ja eigentlich auch okay, wenn die Strecke eh nicht so verlockend ist, es ist eh heiß, dann kommst du früh in deiner Unterkunft an, die du vielleicht schon vorher ausgeguckt hast und kannst dir halt auch mal einen schönen Tag machen oder auch mal die Berge genießen, ohne die sportliche Herausforderung. Das ist ja auch wirklich schlau.
Ja.
Apropos, der Weg ist schlau, oder es ist schlau, mal einen Weg auszulassen. Magst du mal ganz kurz deine Route nochmal skizzieren, die ihr gemacht habt? Ihr seid in München gestartet, dann kommen die Bayerischen Alpen, Karwendel hast du gesagt, und wie ging es dann grob weiter?
Genau. Also danach sind wir über Innsbruck ins Stubaital Also da war ich auch schon häufiger, vor allem im Winter und neulich auch mal im Sommer. Und ich fand es so schön, dass ich das nochmal durchwandern wollte.
Da, wo das Wetter ausnahmsweise schlecht war, wie du schon gesagt hast.
Ne? Genau, also unten im Tal war es echt noch schwierig. Und dann, als wir dann, als das Unwetter vorüber war und wir dann hochgewandert sind zur Innsbrucker Hütte, auch eine große Empfehlung, es war richtig schön dort. Genau, dann war es mal endlich mal angenehm kühl. Da habe ich das erste Mal und soweit ich mich gerade erinnere, glaube ich, auch das einzige Mal meine Isolationsschicht angehabt und glaube ich sogar meine Hardshell. Ansonsten habe ich die einfach nur rumgetragen, weil es so warm war.
Zum Glück hast du das nicht umsonst rumgetragen bei 15 Kilo Gepäck. Da bist du leicht. Genau. Also mir geht es dann so, ich bin ja manchmal ganz froh und denke mir, ein Glück, jetzt brauche ich das doch wirklich. Ne? Ich habe das jetzt nicht umsonst rumgeschleppt immer und dann, ich habe es mal benutzt, total gut.
Ja, das war voll angenehm. Genau, und da sind wir durch das Gschnitztal, dann zum Trimolaun, dann auf die andere Seite nach Südtirol. Dann sind wir in die Dolomiten runter und haben da also halt so richtig schöne Panoramaschlenker gemacht. Ich habe versucht, alle.
Also da hast du deine Route so an den Dolomiten-Höhenwegen orientiert in dem Stück.
Ja, 1 und 2, genau.
Ja.
Hat sich auch wieder super gelohnt. Also ja, es war traumhaft schön. Und dann wollte ich eigentlich den E5 gehen, der führt ja bis nach Verona.
Ja.
Also einen Teil quasi dann, den restlichen Teil über den E5. Aber du hattest mich jetzt auch schon häufiger gefragt, ich habe halt am Anfang die ersten 2 Wochen wirklich strikt geplant und dann habe ich immer wieder neu quasi mich orientiert, neu geplant und geguckt, wie wir im Zeitmanagement liegen. Und genau, in die letzten 2 Wochen habe ich dann eben erst auch Mitte der Tour angegangen, wirklich zu planen. Und das wollte ich mir auch ein bisschen offen halten. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, eben in den E5 gehen. Und dann habe ich halt nach und nach rausgefunden, dass es halt mit Hund dann doch schwierig ist, also mit Unterkünften.
Und wegen Übernachtung, Also nicht der Weg selber, sondern eher
der
das
Weg, Unterkommen. Also es gab da sicher mal, also hätte einen schwierigeren Abschnitt gegeben, aber das habe ich mir dann schon mit ihm zugetraut. Genau, und dann bin ich die Alternative über den Gardasee gegangen. Und das war dann ja auch sehr, sehr schön. Ja.
Auch wenn dann der Kulturschock kam, so Zivilisation, Mist.
Ja, das war
3. Oktober, lauter Deutsche,
Das war völlig krass. Also da habe ich mir gedacht, hallo, wo bin ich jetzt hier gelandet?
Ja. Würdest du sagen, dass der Weg, wie du ihn gegangen bist, für Einsteiger geeignet ist? Oder was würdest du generell jemandem raten, der sagt, boah, Alpencross, hätte ich jetzt echt Lust, habe die Geschichte von der Nadine in der Autor 6 gelesen, ein bisschen auf der Seite vielleicht rumgestöbert, hätte ich jetzt total Lust, auch mal zu machen. Was würdest du so jemandem raten? Auch eine eigene Route, das ist vielleicht doch was für Fortgeschrittene, mit selber sich zusammen organisieren oder eben doch diesen Klassiker München-Venedig oder...
Also es ist natürlich auch eine Zeitfrage, wie viel Zeit hat man für so eine Tour. Da gibt es ganz verschiedene Routen von 8 Tagen Alpenüberquerung bis eben zu 50 Tagen und vielleicht sogar auch noch länger. Also Via Alpina geht ja dann, glaube ich, 2 Monate oder sogar 3 Monate. Genau, das ist halt die erste Frage, die man sich stellt. Dann, wie schwierig soll das sein und ist halt eben Hund dabei oder nicht? Ohne Hund ist natürlich alles viel einfacher.
Aber auch vorbuchen, Übernachtungen besser vorbuchen, weil es ja doch auch ein bisschen ein Run ist auf diese Alpenkost.
Also definitiv, also halt vor allem so in der Ferienzeit sind die Hütten, also in vielen Gebieten wirklich schon früh ausgebucht. Man kann natürlich immer Glück haben und dann nochmal irgendwo reinrutschen. Das kann man als Einzelperson oder zu dritt ist schon knapp, zu zweit geht's gerade noch so, als Einzelperson denke ich, dass es gut geht, auch nochmal so in der Hütte unterzukommen, aber mit Hund muss man vorbuchen, weil Hunde entweder eben nicht erlaubt sind oder du kriegst dann extra Räume, also zum Beispiel in Südtirol ist es so, dass viele Hütten wirklich so Doppelzimmer oder sogar Einzelzimmer haben, also Hütten wirklich, Berghütten, und da kommst du immer ganz gut unter, aber die sind ja auch schnell ausgebucht. Deswegen da vorab fragen. Und in vielen anderen Hütten bin ich auch im Winterraum untergekommen. Das ist halt total cool. Da bist du mit dem Hund alleine, du hast keine Schnarcher und du hast da dein kleines Reich für dich, also deine eigene Hütte in den Bergen. Und das ist eigentlich immer das Schönste gewesen. Aber das muss man natürlich ankündigen, weil es kann ja sein, dass auch andere mit Hund unterwegs sind und dann besetzen die diesen Raum dann eben schon. Also
Ja, dass die Bergrettung da einen Workshop hat und sagt, er hätte gern den Winterraum dafür. Genau. Ne? Sowas kann ja auch immer mal vorkommen. Genau. Ja, in Norwegen ist mir das aufgefallen, da waren an diesen DNT-Hütten, also von den norwegischen Wanderverein, die hatten oft auch wie so Boxen an der Hütte, an der Hütte dran, ne? Teils, ne? Wo du dann dir halt für deinen Hund für die Nacht so eine Box gemietet hast, wenn ich das richtig gesehen habe. So, das habe ich gedacht, was sind das für kleine Türchen, aber macht ja auch Sinn. Also wenn es ein Hund ist, dem man das zutrauen kann oder der es gewohnt ist, vielleicht auch mal alleine in so einer Box zu sein. Ja, also die sind da auch ganz gut drauf eingestellt gewesen. Das ist, glaube ich, in Alpen nach wie vor nicht ganz so verbreitet, ne, dass die auf Hundewanderer eingestellt sind.
Also es gibt schon viele Hütten. Also ich hatte eigentlich nie so richtig Probleme, außer, gut, Bayern, was war dann eher im Flachland sozusagen, das war nicht in den Bergen. Ja. Aber es ist so, dass ich auch mit einigen Hüttenwirten und Wirtinnen gesprochen habe und die meinten dann schon auch, ja, wir hatten das mal erlaubt, aber ehrlich gesagt haben sich dann einfach ein paar Hunde-Mensch-Teams einfach daneben benommen. Also Hunde ja eher weniger, die Menschen haben dann einfach nicht auf ihre Hunde geachtet. Und in Südtirol hat mir mal eine erzählt, dass sogar der Hund auf die Terrasse sein Geschäft verrichtet hat. Und dann hat die Hüttenwirtin den Besitzer angesprochen und der meinte, ja, die Vögel, die kacken ja auch da drauf. Und das war seine Antwort. Und ich meine, da hast du ja auch keinen Bock mehr. Aber
nee, klar.
Also da habe ich auch total Verständnis, dass man da einfach keinen Bock mehr auf Menschen mit Hund hat. Aber bisher ist es okay. Also man muss sich halt einfach vorab informieren und den Hüttenwirten und Wirtinnen immer Bescheid geben. Das ist immer so die Grundvoraussetzung, einfach aus Planungsgründen, dass die einfach wissen, kommt ein Hund, wie viele Hunde kommen und kann ich das zulassen oder nicht. Also nicht unangemeldet kommen.
Ja, jetzt nochmal zu meiner Frage Nummer eins zurück. Welchen Weg würdest du denn empfehlen für einen Einsteiger? Ob jetzt mit oder ohne Hund? Also mit Hund, klar, muss man ein bisschen genauer checken. Da ist vielleicht manche Etappe auch nicht geeignet, weil man einfach nicht gescheit unterkommt mit dem Hund dann. Aber wie würde ich das Abenteuer Alpencross angehen, wenn ich noch relativ unbeleckt bin, mache meine Tageswanderung im Mittelgebirge oder auch in den Bergen, habe auch schon mal auf einer Hütte übernachtet, dann sagst du, jetzt muss es mal der große Riemen sein. Wie fange ich da an?
Also genau, also eben die Zeitfrage erstmal stellen und dann, wie fit bin ich, was kann ich, was habe ich schon gemacht. Persönlich würde ich wahrscheinlich, wenn ich eher ein Einsteiger bin oder Einsteigerin bin, würde ich wahrscheinlich eher eine Tour wählen, die eben quasi schon fix ist, also wo man Etappen nachlesen kann, wo es eine richtige Route gibt, wo auch die Hüttenwirte und alle auch eingestellt sind, auf dass Menschen halt kommen zum Übernachten und dass es halt einfach so eine Infrastruktur schon gibt. Also bekannte Wege würde ich dann wahrscheinlich gehen. Genau. München-Venedig ist sicher, also er nennt sich ja Traumfahrt und ich würde sagen, von den Gebirgen und Abschnitten, die man so abgeht, würde ich das auch unterstreichen. Also ich habe mich ja auch daran orientiert. Ich habe mir so die Karte angesehen und es gibt ja auch so Karten, auch im Netz, wo alle bekannten Wege so eingezeichnet sind, also alle Alpenüberquerungen und ich habe mir das angeguckt und habe halt mal so nach links, also so gen Westen so gespürt, dann mal mehr Richtung Osten und bin einfach in der Mitte hängen geblieben. Ich wollte einfach so ganz zentral durch die Alpen durchwandern. Das ist wirklich so eine Gefühlssache. Aber das liegt wohl auch daran, dass ich da vor allem mich halt quasi heimisch fühle, weil ich da schon viel war. Und für so eine erste Alpenüberquerung wollte ich so halbwegs bekannte Gegenden besuchen.
Genau. Ja, dann kann man sich dann ja auch schon auf was freuen, ne? Wenn man weiß, Mensch, da war ich schon, komme ich jetzt mal von der anderen Seite her, schön, und ich erlaube mir das und fange dann nicht an. Oder dann hat man vielleicht auch so seine persönlichen Highlights, wo man sagt, schön, in 3 Tagen geht es da und dahin, gibt da mir vielleicht auch nochmal eine Motivation.
Ja. Und es gibt natürlich auch Bergschulen, die das anbieten, organisiert. Also das wäre auch total nett, bist auch in der Gruppe unterwegs, wenn du nicht alleine sein willst. Da wird alles für dich halt schön organisiert und genau, dann weißt du, dass du einfach quasi den Tag genießen kannst. Du fängst morgens an, wanderst zum Ziel und dann kommst du unter und ist alles vorgebucht.
Und man hat vor allem auch ein Backup, ne, falls man sich doch mal irgendwie den Knöchel verknackst oder irgendwas ist, ne? Also ist man nicht darauf angewiesen, dass man von irgendjemand gefunden wird oder muss vielleicht die Bergrettung selbsttätig irgendwie aktivieren, sondern da hat man einfach mal einen Mitwanderer. Ja. Ist natürlich immer die Frage, ne, in was für eine Gruppe man reingerät. Also ich denke, das ist einerseits, wenn ich sowas allein machen würde, würde ich auch sagen, einer Gruppe anschließen, eben aus dem Sicherheitsaspekt, falls man doch mal irgendwie verrutscht oder irgendwas ist. Andererseits bist dann vielleicht auch mal mit Leuten in der Gruppe, wo du sagst, mit dem einen oder anderen passt nicht. Also es hat beides. Oder man schließt großartige Freundschaften. Das kann natürlich auch sein in so einer Gruppe, ne? Weil das schweißt ja bestimmt auch zusammen. Hattest du denn Leute, die du immer wieder getroffen hast?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist halt der Vorteil bei einer Route, die halt einfach quasi fix ist, die entwickelt worden ist von jemandem und die halt regelmäßig begangen wird, dass du halt dann einfach Freundschaften, also so Trail-Freundschaften schließt. Und das hatte ich nicht, weil meine Route ja eigentlich komplett einfach aus meinen Gedanken so entstanden ist. Ich habe ab und zu mal, das auf dem dem Stubaier Höhenweg, da war ich ja in der Innsbrucker Hütte 2 Nächte und da habe ich quasi Kontakte geknüpft und es war total schön. Wir saßen dann halt zusammen und haben uns unterhalten und es war natürlich, so eine Community ist natürlich was Besonderes. Das habe ich teilweise schon vermisst, obwohl ich es natürlich sehr abenteuerlich fand, meinen eigenen Weg halt über die Berge zu suchen, über die Alpen. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr schöner Aspekt, dass du da immer wieder Leute triffst. Und wenn du auch alleine startest, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gegeben, dass du dann am Ende dann doch in der Gruppe unterwegs bist.
Mhm. Ja, genau. Gut, auf so einem vorgegebenen Weg ne? Weil du hast einfach die gleichen Etappenabstände. Genau. Da ist es dann einfach ein Stück weit so, ne?
Ja. Das ist halt dieses, vielleicht auch so ein bisschen das, was man aus den USA kennt, von diesen großen Wegen, dass du halt wirklich so eine Trail-Community hast und alle so ein bisschen aufeinander aufpassen und so. Das ist schon sehr, sehr schön. Also das würde ich nicht unterschätzen. Also klar, wenn man alleine alles organisiert, alleine unterwegs ist auf einer eigenen Route, dann hat man mehr vielleicht einen Abenteuerfaktor und hat seine Ruhe. Aber wenn man die Ruhe nicht immer will, dann fehlt einem schon ab und zu mal einfach auch die Community.
Ja, gut, abends auf der Hütte triffst du ja Leute und man kommt ja auch mit welchen ins Gespräch, die vielleicht nur 2 Tage unterwegs sind, ne? Aber klar, das ist schon was, so ein gemeinsames Erlebnis, das hat schon was dann. Mhm. Ja, ist einfach eine Verbundenheit da mit den Menschen. Ja. Ist ja auch schön, weil ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, weil es ja doch en vogue ist, auch immer mehr in die Alpen zu gehen und auch die großen Wege zu gehen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl vielleicht gar nicht mehr so entsteht. Aber wenn du sagst, das gibt's nach wie vor, das ist ja auch schön. Da kann ich auch alleine starten auf einer bekannten Route und habe als Backup dann die Community, die sich von allein ergibt, ne? Die sich dann vielleicht abends fragen, Mensch, am Morgen bin ich doch, was weiß ich, mit Marion gelaufen, wo ist sie denn jetzt? Ne? Ja. Und dann guckt man vielleicht auch nacheinander.
Ja. Genau. Ja. Also natürlich nicht drauf verlassen, aber also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, dass das so abläuft, als wenn man einfach auf einer selbstgewählten Route unterwegs ist, ja.
Okay, und muss ich da auch keine Sorgen machen, vielleicht das Abenteuer doch alleine anzugehen, weil eigentlich trifft man Gleichgesinnte und dann ergibt sich sowas von allein. Was würdest du denn das nächste Mal anders machen vielleicht? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das war echt eine doofe Idee, auf keinen Fall nochmal?
Also grundsätzlich, also ich habe jetzt auch die nächste größere Tour schon geplant und ich möchte beim nächsten Mal mit Zelt unterwegs sein, weil ich glaube, dass ich da mehr Bock drauf habe.
Mit Zelt und Ralfi,
mit Zelt und Ralfi. Es war super schön mit den Hütten, aber ich möchte noch mehr so dieses Wildnis-Feeling haben, sage ich mal. Mhm. Und so wirklich auf mich alleine gestellt sein. Und grundsätzlich, also was ich vielleicht sagen würde, ich habe mit Komoot geplant, also mit dieser Routenplaner-App. Das hat auch gut funktioniert. Aber, also es war... Man muss sich schon darüber bewusst sein. Also meine Orientierung war T3, also die Wegschwierigkeit T3. Ich wollte nichts schwieriger machen als T3. Und T3 ist größtenteils wirklich, also was ich bisher so erlebt habe, wirklich gut gehbar mit Hund auch. Das sind keine Klettersteigpassagen, also schon mal seilversicherte Abschnitte, aber alles gut machbar. Aber es gab wirklich Gegenden, im Latemar zum Beispiel, das ist auch Dolomiten, Latemargebirge, da war es dann schon, war T3 wirklich schwierig. Also da dachte ich mir, mit Rucksack, der hat ja ein gewisses Gewicht, das muss man auch mit einrechnen, dass man da weniger, also dass man viel mehr balancieren muss. Also wenn man mit einem leichten Gepäck unterwegs ist, dann kann man wie so eine Gams durch die Gegend springen, aber mit so einem schweren Rucksack ist es schon schwierig. Und dann noch mit Hund, für den ich ja eben noch die Verantwortung habe, den ich eben nicht von alleine lasse. Das ist auch eine Diskussion halt viel, dass Menschen ihre Hunde von alleine lassen und die Hunde sich dann selbst überlassen sind. Und
ja, viele sagen ja, die können dann besser agieren, wenn sie mal stürzen, na, dann bleiben sie nicht, verfangen sie nicht mit der Leine irgendwo, sondern können sich dann besser irgendwie wieder raushelfen aus der Situation. Andererseits hast du den Hund natürlich sozusagen am Wickel, wenn was ist, dann hast du ihn schon mal fest in der Hand, gell?
Ich glaube, das ist schon so eine philosophische Frage fast. Also ich lasse ihn nicht ab, weil ich einfach, also ich behandle ihn gewissermaßen in dem Sinne wie mein Kind. Ich würde mein Kind ja auch in einer schwierigen Passage nicht ungesichert lassen.
Okay.
Beziehungsweise ich vermeide halt einfach schwierige Passagen, weil ich meine, der Hund ist halt einfach, steht unter meiner Verantwortung. Und dann ist ein ganz wichtiger Faktor, das möchte ich unbedingt sagen, Steinschlag. Also wenn der Hund alleine durch die Kletterwand da springt oder halt auch auf Schotter reißen oder Schutt reißen, dann kann er natürlich Steinschlag auslösen und das kann für andere sehr gefährlich werden. Deswegen, also ich plädiere wirklich für dafür, wenn Hunde nicht wirklich 1A hören, dass sie halt an die Leine kommen. Und ich habe auch jetzt zuletzt immer wieder gehört, dass Hunde wirklich verloren gehen, dass sie entweder vielleicht eine Gams hinterherjagen und sich dann versteigen oder was auch immer. Es kann ja auch ein lauter Knall einfach mal, keine Ahnung, es fällt irgendwo einen Stein runter und es löst einen lauten Knall aus und dann ist der Hund erschrocken und rennt weg. Ja, es gibt viele Gründe, warum ich dafür tendiere oder plädiere, dass Hunde halt an der Leine sein sollen, die nicht wirklich 1A Picobello hören. Auch wegen
ja, gerade auch mit einem Jagdtrieb. Ne?
Genau.
Eben, wenn du einen Hund mit Jagdtrieb hast, dann ist es natürlich auch schwierig, wenn der dann irgendwie das Murmel sieht oder eine Gams oder sonst was. Ne, dann.
Ich finde das nicht witzig, ehrlich gesagt, wenn Hunde eine Murmeltier hinterherjagen. Also das sind halt Wildtiere und die haben auch Schutz verdient.
Ja, und natürlich.
Genau, ich bin ja so ein bisschen ein Spielverderber oder Spielverderberin. Ich mag es einfach nicht. Wenn ich Hunde ohne Leine sehe, die da über die, was weiß ich, über die Almen oder so jagen, bin ich halt immer ein bisschen angesäuert.
Wie du gerade sagst, auch Almen, da kann ja auch mal Viehhaltung sein. Eine Kuhherde, eine Schafherde, Ziegen oder was auch immer, ne? Auch Nutztiere.
Ganz genau.
Und da kann es dann natürlich auch zu Problemen kommen. Und eine Kuh kann ja auch mal sehr ungehalten reagieren. Also man hört ja auch immer das Gefährlichste. Eins der gefährlichsten Tiere der Alpen ist die Kuh, wenn sie gereizt ist oder wenn man zwischen sie und ihr Kalb kommt. Ne? Also das sollte man natürlich auch im Hinterkopf haben. Und gerade wenn man mit Hund unterwegs ist, das gefällt eben so Weidetieren auch nicht immer, ne? Wenn da auch noch ein Hund kommt. Ne?
Ja.
Na gut, jetzt waren wir aber bei den ganzen Sachen, die man besser nicht machen wollte. Jetzt würde ich gerne noch mal auf was Schönes kommen. Was war denn so dein schönster Tag? Oder deine zwei schönsten Erlebnisse, wo du sagst, boah, das allein deswegen hat sich die ganze Quälerei vielleicht auch mal gelohnt oder die ganze Tour einfach gelohnt?
Ja, also ist natürlich die Masterfrage, weil es gab natürlich eine Milliarde wunderschöne Momente. Besonders schön war, als ich, wenn ich realisiert habe, in diesem Moment gerade will ich eigentlich gar nirgendwo anders sein. Also es waren zum Beispiel besonders schöne Sonnenuntergänge. Oder vielleicht nach einer Passage, die uns beide gefordert hat und wir haben sie zusammen gemeistert, dann dachte ich mir halt oft, boah, es ist einfach so toll, diesen Zusammenhalt mit diesem Hund zu haben und diese gemeinsame Erfahrung zu machen. Und das hat mich halt total beflügelt. Ja, also halt vor allem eben die geteilten Momente mit mir und Ralfi, die uns noch näher zusammengebracht haben, das waren die schönsten. Mhm. Ja, muss ich so sagen. Also es war wirklich eine unglaublich wunderschöne Erfahrung, die wirklich sich auch positiv auf die Bindung zwischen uns beiden ausgewirkt hat, würde ich sagen. Mhm. Und halt zu beobachten, wie dieser Hund jeden Tag über sich selbst hinausgewachsen ist, das ist Wahnsinn. Der ist so mutig. Und ja, wenn mal eine Passage ist, die ihn vielleicht ein bisschen unsicher gemacht hat, dann habe ich ihm halt dann mal gut zugeredet und er hat sich halt überwunden und hat es dann gemeistert. Und er kennt eh eigentlich nur diesen Weg nach vorne. Das ist natürlich auch bedingt durch seinen Jagdtrieb, aber er kennt das Ziel ja nicht konkret. Ich meine, ich kann ihm sagen, wir gehen jetzt zur Regensburger Hütte, aber er weiß es natürlich nicht,
was es
sein
soll. Ja gut,
da weiß
der Hund ja nicht, was ist die Regensburger Hütte, genau. Und gibt es da ein gutes Fressen? Das, genau, das kann er nicht wissen.
Nee, aber er weiß, okay, es gibt ein Ziel. Wir kommen irgendwann irgendwo an und so lange marschiere ich mit der Nadine durch die Berge. Und das ist halt also super faszinierend.
Ja, das schließt schon ein bisschen den Bogen zu eigentlich einer der ersten Fragen. Was ist denn so besonders dran, wenn man einen Alpencross eben mal mit dem Hund macht, statt einfach mit sich oder einem guten Wanderpartner?
Ja.
Und ja, ich glaube schon, dass das Teambuilding zwischen Mensch und Hund einfach nochmal ganz anders fördert.
Ja. Auf jeden
Fall. Und jetzt, Nadine, kannst du gerne noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn wer sich jetzt hier soweit durchgehört hat und eigentlich richtig Bock auf das Abenteuer von der Nadine hat und schon gern in das Heft 624 mal reinlunzt, da ist das Abenteuer im Kleinen, aber du schreibst auch gerade noch an einem Buch über dein Abenteuer Alpencross mit Hund, mit Ralfi. Magst du dazu auch noch ein bisschen was sagen, wann es erscheint und wo und ist es eher eine Reportage oder doch eher sachlich oder eine tolle Mischung aus beidem?
Ja, genau. Ich schreibe gerade das Buch über unsere Alpenüberquerung. Das wird ein Erlebnisbericht und das wird erscheinen nächsten Sommer, also Sommer 2025. Und da packe ich natürlich noch alle Anekdoten rein, die ich jetzt hier nicht erwähnen konnte.
Das sind natürlich eine Menge. Ja. Ich habe bei Insta geschaut, da war wirklich jeden Tag was los, muss man ganz klar sagen.
Genau, in 50 Tagen ergibt sich einfach so viel. Und wenn du am Morgen auch denkst, okay, boah, ich würde am liebsten heute einfach mal liegen bleiben und du überwindest dich und marschierst los, es passieren immer wunderschöne Sachen, tolle Zufälle, witzige Momente, vielleicht auch mal Momente, in denen du dann doch Angst hast, dich überwinden musst. Genau, es ist, also ich habe auf jeden Fall viel, viel, viel zu berichten. Genau, und das, ich würde sagen, das Buch eignet sich für Menschen mit Hund, die das auch gerne mal selbst angehen möchten, aber auch Menschen ohne Hund, die Interesse an der Alpenüberquerung haben, weil die Alpenüberquerung, die ich vorstelle, ist, die ist schon, also die hat schon auch ein paar Herausforderungen, auch für Menschen, die jetzt ohne Hund unterwegs sind. Also die lohnt sich eigentlich für jeden. Aber natürlich ist das Buch auch geeignet für Menschen, die gerne so Abenteuergeschichten lesen. Genau.
Also es ist weniger ein Sachteil, sondern wirklich mehr eine schöne Reiseerzählung.
Genau.
Okay. Ja. Und ein paar Angaben. Sachliche Angaben finden wir, wie gesagt, in der 624. Da ist nämlich so ein kleiner Infoteil dabei, wo man auch so ein paar wichtige Fakten einfach zu dem Weg hat, den du gegangen bist. Und ich hoffe, wir haben jetzt alle massiv neugierig gemacht darauf, dein Buch, Nadine, dass die da alle tapfer reinschmökern. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich gebe, wie gesagt, deine ganzen digitalen Adressen auch nochmal an, dass man auch ein bisschen reinlunsen kann. Gerade bei Insta kann man das auch nochmal schön Tag für Tag eigentlich verfolgen, wie ihr da unterwegs wart. Kann man vielleicht sich schon mal nochmal ein Gusto auf dein Buch holen und eben, man kann auch gern in die 624 reingucken, die zeitgleich mit dieser Episode am Kiosk liegt und sich schon ganz arg drauf freuen. Vielen Dank, Nadine, für das tolle Gespräch.
Danke an dich. Es war sehr schön.
Und wenn euch der Podcast gefallen hat und nicht nur diese Folge und ihr wollt keine weiteren Episoden verpassen, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com, damit ihr über alles informiert bleibt, was so in der Outdoor-Welt los ist. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk, nicht nur die Ausgabe 624, auf die ich jetzt schon ein paar Mal hingewiesen habe, mit einem kleinen Abriss von der Geschichte von der Nadine. Ihr könnt uns auch gerne per Abo in euren Briefkasten holen, also die Printausgabe, und klar auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.